Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, ich mache mit dem heutigen Sonntag weiter an der im November war es wohl schon unterbrochenen, durchs Kirchenjahr unterbrochenen Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Und wir sind und hören und lesen miteinander Apostelgeschichte 12, die Verse 18 bis 24. Apostelgeschichte 12, 18 bis 24. Als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl, sie abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber sehr erbittert gegen die Tyrer und die Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, Gott richtet. Über die vorausgehenden Ereignisse hatten wir wohl im November gehört, unter dem Thema, das war das letzte, Gottes Macht bricht Ketten. Gott hatte durch seinen Engel auf wunderbare Weise den Petrus aus dem Gefängnis befreit. Am anderen Morgen sollte Petrus dem König Herodes vorgeführt werden. Die Wachen gehen in die Zelle, aber Petrus ist weg. Nur die abgefallenen Ketten liegen auf dem Boden. Man stellte also erst am anderen Morgen fest, dass Petrus nicht mehr da ist. Das zeigt, dass er während der letzten und vierten Nachtwache vom Engel befreit worden war, sonst hätte man spätestens beim letzten Wachwechsel sein Fehlen feststellen müssen. Ohne dass es ausdrücklich gezeigt ist, wir sehen auch hier, dass Gott sich mit seinem Eingreifen oft sehr viel Zeit bis auf den letzten Drücker gewissermaßen lässt. Als man es nun feststellt, berichtet Lukas, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Immerhin vier, waren ja vier Trupps in jeder Nachtwache mit je vier Soldaten, die ihn zu bewachen hatten. Und diese vier, liebe Geschwister, die hafteten persönlich für die sichere Verwahrung des Petrus. Auf diese letzten vier kam nun eine Menge an Unannehmlichkeiten zu. Als aber Herodes nach Petrus verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl, sie abzuführen. Nach damaligem Brauch hafteten die Wächter auch mit ihrem eigenen Leben für den Gefangenen. Wenn es heißt, Herodes befahl, sie abzuführen, dann ist das gut möglich, dass sie zu ihrer eigenen Hinrichtung abgeführt wurden. Auch für Herodes war die Sache natürlich höchst peinlich. Vermutlich hatte er den öffentlichen Schauprozess gegen Petrus schon ganz groß angekündigt. Er wollte ja bei den Juden noch mehr Pluspunkte sammeln. Und jetzt war sein Gefangener weg. So macht auch er sich mehr oder weniger unverzüglich aus dem Staub hinab nach Caesarea. König steht ja immer blöd da, wenn sein Gefangener fort ist. Hier fügt nun Lukas geschichtliche Zusatzinformationen ein. Er berichtet zwischen den Städten Tyrus und Sidon einerseits, dem König Herodes andererseits war es zu schweren Missstimmungen gekommen, zum Streit. Den Grund nennt Lukas nicht, der scheint auch geschichtlich nicht mehr ohne weiteres feststellbar zu sein. Aber diese beiden Städte, die nur einen schmalen Küstenstreifen am Mittelmeer besaßen, waren existenziell auf die Gunst des Herodes angewiesen, Vers 20, weil ihr Land vom königlichen Land ernährt wurde. Ohne Gunst des Herodes konnten sie trotzdem nicht überleben, also mussten sie gucken, dass sie wieder gut Wetter machen. Sie schicken eine Gesandtschaft. Der königliche Kämmerer Blastus gibt den Vermittler und durfte dafür ein ordentliches Handgeld kassiert haben. Im Zug dieser Verhandlungen hält Herodes eine öffentliche Ansprache an sie. Der Zusammenhang zeigt, dass sicher nicht nur die Gesandtschaft von Tyrus und Sidon zugegen war, sondern eine breite Öffentlichkeit aus der großen Stadt. Caesarea war im Theater der Stadt. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, oben zum Meer, der Panoramablick. Warum das in der Mitte so abgeschnitten aussieht, das sind keine zwei Bilder, wie man im Moment meinen könnte, sondern rechts das eigentliche Theater. Die Ränge sind eben nachträglich wieder aufgebaut worden. Und der Rest ist noch mehr im ruinösen Zustand. Man bekommt aber einen ungefähren Eindruck von der gewaltigen Anlage und vom herrlichen Blick auf das Meer. Das war die Szene, die Kulisse. Unten dann der Blick mehr noch auf die Ränge. Die Szene und die Kulisse für das, was jetzt geschieht. Als Herodes mit seiner Ansprache ans Volk zu Ende ist, schmeicheln ihm die Versammelten, sicher vor allem die Gesandtschaft aus Tyrus und Sidon. Wie gesagt, die sind da, um gut Wetter zu machen. Und sie rufen ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Dass Herrscher göttliche Verehrung erhalten, war in der damaligen Zeit in der heidnischen Umwelt durchaus üblich. Herodes aber zählt zum jüdischen Volk. Er zählt vor allem sich selbst dazu und wollte ein solcher sein. Und er weiß, dass die Annahme dieser Verehrung ein Verstoß gegen das erste Gebot ist. Dennoch wehrt er nicht und raubt damit Gott die Ehre. Und die Antwort Gottes kommt überraschend unmittelbar. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Vers 23. Sogleich. Lukas betont, dass Gottes Gericht unverzüglich erfolgt in diesem Fall. Zwei Dinge, liebe Geschwister, sind für uns an diesem Geschehen auch heute noch besonders wichtig. Der erste Punkt: Gottes Wort legt großen Wert auf die geschichtlichen Begleitumstände. Gottes Handeln geschieht in der Geschichte dieser Welt. Und dafür ist gerade unser heutiger Text ein Paradebeispiel und deshalb betone ich es hier auch nochmal ausdrücklich. Vor kurzem erhielt ich den Anruf eines Christen irgendwo aus Deutschland. Der Bruder am anderen Telefonende fragte und war getrieben von dieser Frage: Glauben Sie, dass Hiob eine geschichtliche Person war? Er hatte wohl kurz zuvor mit einem anderen Christen gesprochen, der das bezweifelt hat und suchte nun Orientierung. Ich habe ihm gesagt, einerseits verstehe ich, dass auch gläubige Christen zum Teil das bezweifeln, dass Hiob wirklich gelebt hat. Denn außer Namen haben wir im Buch Hiob nur den vagen Hinweis aufs Land Uz, aus dem er gekommen ist. Sonst fehlen sämtliche zeitlichen, geschichtlichen und sonstigen Bezüge. Das ist für biblische Berichte unüblich. Von daher kann man auf die Idee kommen, dass Hiob nicht wirklich gelebt habe, sondern das Buch eine beispielhafte Erzählung der Weisheitsliteratur ausschließlich zuzuordnen ist. Andererseits berichtet das Buch Hiob aber auch von wirklichem Geschehen. Und dem Wort Gottes ist es immer wichtig, dass das Berichtete tatsächlich geschehen ist. Es entfaltet eben nicht nur kluge Gedanken über das Leid und sein Herkommen und seinen Sinn, sondern es stellt diese Gedanken in einen realen Zusammenhang. Und wenn die Bibel von realen Zusammenhängen redet, sind die immer wirklich. Und deshalb habe ich dem Bruder erklärt, bin ich der festen Überzeugung, dass auch der Hiob wirklich gelebt hat, eine geschichtliche Person ist. Mit den geschichtlichen Informationen will uns Lukas in diesen Versen genau das Gleiche sagen. Das Gericht Gottes an Herodes Agrippa I., um den geht's da hier, ist kein theoretisches Modell, keine Gedankenspielerei, wie Gott gehandelt haben könnte. Der Bericht darüber ist keine Anekdote zur Warnung anderer Herrscher, es dem Herodes ja nicht gleich zu tun, sondern es hat sich, und zwar zeitlich ganz genau aufs Jahr 44 nach Christus datierbar, genau so ereignet. Und deshalb fügt Lukas auch diese geschichtlichen Begleitumstände in seinen Bericht mit ein, obwohl die zum Inhalt des Berichteten gar nichts beitragen. dass Tyrus und Sidon mit dem Herodes Streit hatten und eine Aussöhnung suchten, trägt zum Inhalt eigentlich nichts bei. Hätte Lukas, ohne substanziell am Inhalt was zu versäumen, schlicht ignorieren können im Bericht. Er tut's nicht, um das, was jetzt geistlich geschieht, ganz genau in einen geschichtlichen Zusammenhang hineinzustellen. Entscheidend ist, dass Herodes diese Verehrung angenommen hat. Lukas berichtet aber, um das Geschehen in die Weltgeschichte einzuordnen. Gottes Gericht ist nicht Lehrinhalt. Gottes Gericht ist nicht Dogma. Gottes Gericht ist Wirklichkeit. Sehr interessant ist dabei, dass diese Wirklichkeit auch außerbiblisch bezeugt ist. Bibelkritische Stimmen hätten diesen Bericht wahrscheinlich längst ins Reich der Märchen und Legenden verwiesen, wäre da nicht der jüdische Historiker Josephus. Wir sehen hier eine Büste von ihm. Flavius Josephus lebte im ersten Jahrhundert und war jüdischer Geschichtsschreiber. Er hat ein großes Werk über die Geschichte des jüdischen Volks geschrieben. Interessant, er folgt dabei ganz selbstverständlich weitestgehend dem Alten Testament. Das heißt, es ist interessant für einen jüdischen Geschichtsschreiber zur Zeit Jesu, war ganz klar, dass das Alte Testament vor allem auch Geschichtsbuch ist und ganz zuverlässig die Geschichte des jüdischen Volkes beschreibt, so zuverlässig, dass er als weltlicher Geschichtsschreiber sich an diesem Buch orientiert. Berichtet dann auch über das jüdische Volk zu seiner Zeit und im Kapitel 19, im Buch 19, Kapitel 8, über den Tod des Herodes. Erzählt, dass Herodes nach Caesarea kam und dort zu Ehren des Caesar, des damaligen Kaisers, ein Schauspiel veranstalten ließ. Am zweiten Tag dieser Festlichkeiten begab sich Herodes frühmorgens ins Theater. Heute tunt man vor allem die Autos, damit die schönen mehrfarbigen Glitzerlack haben und baut da alle möglichen Dinge hinten ins Auto rein. Der Herodes hat sich selber getunt. Der Herodes kam mit einem eigens für diesen Tag angefertigten Festgewand, das gänzlich ganz und gar mit Silberfäden durchwirkt war. Und die hatten damals schon eine Ahnung von Theatralik und Selbstinszenierung. Und Herodes kam und ließ die ganze Gesellschaft versammeln ganz früh am Morgen. Offensichtlich bevor die Sonne richtig aufgegangen war. Und nun saß der Herodes in seinem gänzlich mit Silberfäden durchwirkten Gewand. Und als die Sonne aufging und die ersten Sonnenstrahlen auf dieses silberdurchwirkte Gewand fielen, nun Originalton Josephus, da leuchtete das Gewand in schimmerndem Glanze auf und blendete das Auge derart, dass man sich erschaudernd abwenden musste. Alsbald riefen seine Schmeichler ihm von allen Seiten zu, nannten ihn Gott und sprachen, sei uns gnädig, haben wir dich bisher nur als Mensch geachtet, so wollen wir in Zukunft ein überirdisches Wesen in dir verehren. Der König machte ihnen daraus keinen Vorwurf und wies ihre gotteslästerlichen Schmeicheleien nicht zurück. Bald stellten sich heftige Schmerzen in seinem Leibe ein, die ihn gleich von Beginn der Krankheit an in unerhörter Weise folterten. Da richtete er den Blick auf seine Freunde und sprach zu ihnen, seht, euer Gott muss jetzt sein Leben lassen, und das Schicksal macht eure schmeichlerischen Worte zu Schanden, unsterblich nanntet ihr mich, und doch streckt der Tod schon seine Hand nach mir aus. Noch während er diese Worte sprach, mehrten sich seine Qualen in hohem Grad. Er wurde daher schnell in seinen Palast gebracht. Noch 5 Tage lang ertrug er die Qual in seinen Eingeweiden, bis ihn dann endlich der Tod erlöste. Soweit der Bericht des Josephus. Es ist interessant, Josephus berichtet mit seiner Darstellung bis ins Detail hinein das, was uns Lukas auch erzählt. Das Volk verehrt Herodes als Gott. Herodes weist diese gotteslästerliche Rede nicht zurück. Und das Gericht Gottes setzt unmittelbar ein, vielleicht nicht innerhalb des gleichen Augenblicks, aber noch innerhalb der nächsten Stunden, noch im Theater, beginnen die fürchterlichen Qualen in seinen Eingeweiden und wenige Tage später stirbt er. Damit sind wir beim eigentlichen Thema, Gott richtet. Der richtende Gott hat heute keine Konjunktur im Volk. Auch nicht übrigens im Kirchenvolk. Man möchte, wenn überhaupt, einen lieben, einen harmlosen Gott, der keiner Fliege was zuleide tut. Und ich gebe zu, liebe Geschwister, ich predige auch lieber über die Liebe Gottes, über seine Treue und seine Güte, über seine Fürsorge und seine Nähe, mit der er uns umgibt, über seine starke Rechte, an der er uns führt, die er beschützend über unser Leben hält, als über den richtenden Gott. Aber die Gerichte Gottes sind zentraler Inhalt des Evangeliums. Und ich rede und sage ganz bewusst des Evangeliums, der guten Botschaft von Jesus Christus. Denn Evangelium ist deshalb gute Botschaft, weil uns das Evangelium von der Erlösung aus dem Gericht Gottes berichtet. Und deshalb gehören die Gerichte Gottes untrennbar zur guten Nachricht von Jesus dazu. Die ganze Heilsgeschichte löst sich in nichts auf, wenn wir die Gerichte Gottes ausblenden. Das Geschehen am Kreuz von Golgatha wird völlig sinnlos, wenn wir die Gerichte Gottes ignorieren. Ich komme gleich noch drauf. Heil wird erst greifbar auf dem Hintergrund der Gerichte Gottes. Denn Heil ist ja nichts anderes als die Erlösung aus gerade dem Gericht des Herrn. Gott erweist sich von Anfang an und quer durch das Alte und Neue Testament hindurch als der Gott, der die Sünde und den Sünder richtet. Es fängt im Garten Eden an. Als Adam und Eva in die verbotene Frucht gebissen haben, trifft sie das Gericht Gottes. Unmittelbar. Sie werden aus der Gemeinschaft mit Gott verstoßen. Adam muss von jetzt an im Schweiße seines Angesichtes seinen Lebensunterhalt verdienen für sich und seine Familie. Und Eva muss unter Schmerzen ihre Kinder gebären. Weitere verheerende Gerichte, ich nenne nur einige wenige, die Sintflut, Gottes Gericht über die Ägypter mit den 10 Plagen, furchtbar die Verschleppung der 10 Nordstämme und ihre letztlich völlige Vernichtung. Wir sagen das so kurz in wenigen Sätzen, aber liebe Geschwister, da hat Gott von seinem erwählten Volk komplette 10 Stämme praktisch der Auslöschung anheimgegeben im Gericht. Schrecklich ist, sagt das Neue Testament, das Neue, nicht das Alte, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, weil er auch ein richtender Gott ist. Später die Verschleppung der Südstämme, die Rückkehr eines Rests. Der Restgedanke ist ein ganz wichtiges Thema, auch bei den alttestamentlichen Propheten, und ist immer vom Gericht durchflutet. Denn das heißt, dass Gott den Stamm des gottlosen Volks abhaut, kurz über den Boden. Aber aus diesem abgehauenen Stamm, den das Gericht in ganzer Schärfe getroffen hat, Gott wieder einen Rest hervorwachsen lässt, mit dem er einen neuen Anfang macht. Dieser Restgedanke zieht sich durch bis in die Offenbarung. Wir waren bei einer der letzten Bibelgesprächskreise bei der Versiegelung der 144.000. Das ist nichts anderes als der Restgedanke. Wenn die schrecklichen, endzeitlichen Gerichte vor der Wiederkunft des Herrn das Volk Israel mittreffen werden, werden vom auserwählten Volk die großen Mengen hingerafft und vernichtet. Und nur ein kleiner, versiegelter Rest wird übrig bleiben, der sich dann dem Herrn zuwendet, mit dem Gott eine neue Geschichte beginnt, beziehungsweise die alte Geschichte zum Ende bringt, aber einen neuen Anfang macht mit seinem Volk. Wir denken weiter an das Gericht Gottes über Israel seit 2000 Jahren, weil seinen Messias abgelehnt hat, Jesus Christus. Das Gericht Gottes bedeutet die weitergehende Vernichtung des Volkes Israels und die weltweite Zerstreuung des Rests. Und seit 2000 Jahren lebt dieses Volk unter dem Gericht Gottes. Wir können Zentrales der Heils- und Menschheitsgeschichte nicht verstehen, wenn wir die Gerichte Gottes ausblenden oder allzu sehr an den Rand stellen. Eigentlich ist diese Tatsache so glasklar in der Bibel bezeugt und so fundamental für den christlichen Glauben, dass es eigentlich grob unnötig sein sollte, darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Aber in unseren Tagen ist die Verwirrung der Geister so groß, dass auch die bibeltreue Gemeinde immer wieder die Klarstellung und Vergewisserung dieser Grundtatsachen braucht, dass sie nicht das feste Fundament der biblischen Lehre und des Glaubens verliert. Interessant ist der Zeitpunkt, an dem Gott hier richtet bei Herodes. Herodes hatte den Apostel Jakobus töten lassen. Gott greift nicht ein. Herodes hat den Petrus gefangen nehmen lassen und wollte ziemlich sicher auch ihn hinrichten. Gott befreit zwar den Petrus, er straft den Herodes aber nicht. Herodes raubt Gott die Ehre und Gott schlägt unmittelbar zu. Das ist wichtig, dass wir immer wieder ein Verständnis für die Bedeutung der Ehre Gottes haben. Es gehört zur Nachfolge Jesu, dass die Gemeinde durch schweres Leiden geht. Da trägt Gott vieles. Es geht nicht, dass Gott die Ehre geraubt wird. Da hört Gottes Toleranz auf. Das können wir auch heute gar nicht genug betonen. Die Sünde war von Anfang an ein Angriff auf die Ehre Gottes. Was hat Satan in Gestalt der Schlange der Eva versprochen? Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis esst, ihr werdet mitnichten sterben, vielmehr werdet ihr sein wie Gott. Was war das Ziel des Turmbaus zu Babel? Sie bauten einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Auch hier wird der Versuch der menschlichen Überheblichkeit geschildert, an Gott heranzukommen, sich Gott gleichzumachen, eigenmächtig den Himmel und Gottes Welt zu stürmen. Aber Gott weist alle diese Angriffe auf seine Ehre zurück. Er antwortet mit scharfem und schärfstem Gericht. Nun wehrt sich der Mensch seit jeher und in unseren Tagen ganz besonders mit Macht gegen den richtenden Gott. Der Grund ist einfach. Im richtenden Gott begegnet der Mensch der letzten und unausweichlichen Autorität Gottes. Und dieser will er sich nicht beugen. Er will den Gott nicht anerkennen, der die Autorität hat, ihm das Urteil zu sprechen. Und außerdem wird im Gericht der Ernst unserer Sünde dokumentiert. Das Gericht, auch das Gericht am Kreuz von Golgatha, sagt, so ernst ist meine Sünde, so schwerwiegend, dass sie mich wirklich und wahrhaftig und dauerhaft von Gott trennt, dass ich dem ewigen Verderben ausgeliefert bin, wenn die Schuld meiner Sünde nicht getilgt wird. Das Gericht Gottes ist damit der Zentralangriff auf alles Gutmenschengerede unserer Zeit. Wir sehen aber zugleich, warum das Gericht Gottes zu den Kerninhalten des Evangeliums gehört. Wenn es kein Gericht gibt, dann braucht es auch keine Gnade. Wer das Gericht Gottes streicht, der kann mit Jesus nichts wirklich Ernsthaftes mehr anfangen. Denn Jesus ist aus einem einzigen Grund in diese Welt gekommen, um das Gericht, das uns treffen müsste, stellvertretend für mich auf sich zu nehmen. Die Predigt ist damit übrigens auch natürlich durch und durch eine Abendmahlspredigt. Denn beim Abendmahl geht es ja um nichts anderes, als darum, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Und deshalb sagt die Abendmahlsliturgie der Ablauf, Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich in den Tod gegeben. Und dennoch vergreift sich eine sich selbst auflösende Christenheit heute auch an diesem absoluten Kernpunkt der christlichen Botschaft. Man sollte es eigentlich gar nicht glauben können, die Tendenzen sind schon seit Jahren da. Nach etlichen anderen hat nun auch der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland behauptet, Gott brauche kein Sühnopfer. Also höchste kirchenamtliche Instanzen verkünden das heute. Wörtlich nun, denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden. Stimmt das? Wir sehen schon in diesem ersten Satz die Leugnung einer wichtigen biblischen Aussage. Nämlich die Leugnung des Zornes Gottes. Und beides gehört natürlich zusammen, der Zorn Gottes und sein Gericht. Aber die Bibel sagt uns, Gott ist zornig. Langsam zum Zorn, aber wenn er zornig ist, wehe. Und Gott ist so zornig, dass wir alle Kinder des Zorns sind von Natur, sagt Gottes Wort im Epheserbrief. Jeder einzelne Mensch steht aufgrund der Erbsünde vom Moment seiner Empfängnis an unter dem Zorn Gottes. Fragen wir einmal, ist der Zorn Gottes etwas so Abwegiges, Unverständliches und Unannehmbares, dass man sich heute darüber so ereifert? Bevor wir die Frage stellen, muss ich allerdings feststellen, eigentlich steht es uns Menschen gar nicht zu, diese Frage zu stellen. Das müssen wir uns klar machen, bevor wir diese Frage stellen und versuchen, sie zu beantworten. Denn wer sind wir, dass wir uns anmaßen könnten, zu entscheiden, was vor Gott annehmbar und abwegig ist und was nicht? Das entscheidet Gott in seiner Souveränität immer noch selber. Aber weil Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, weil Gott von seinem Wesen in uns hineingelegt hat, ist es naheliegend zu fragen, ob wir nicht auch Gottes Wesen ein Stück weit nachdenken dürfen und seinem Empfinden. Und ich denke, das können wir. Und dann stellen wir fest, dass der Zorn Gottes keineswegs überraschend oder anstößig ist. Im Gegenteil, der Zorn Gottes ist das Nächstliegende, allein aufgrund der menschlichen Vernunft und des menschlichen Empfindens. Es wäre sogar im höchsten Maße unverständlich, wenn Gott nicht zornig wäre. Warum? Die Antwort finden wir ganz einfach, wenn wir anschauen, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie Gott die Welt geliebt hat und was Gott bis zum heutigen Tag in diese Welt investiert hat an Liebe, an Fürsorge, an Zuwendung. Und wenn wir diese Welt dann, wie sie ist, mit dem vergleichen, wie sie sein sollte, was die Sünde aus der Welt gemacht hat. Gott hat den Garten Eden geschaffen als einen Ort des Friedens, der Harmonie, des vollkommenen Versorgtseins, der Liebe, des ungebrochenen Glücks, der Freude, der Geborgenheit, der Nähe und der Gemeinschaft mit ihm. Und was hat die Sünde gemacht seit Kain und Abel? Aus Gottes vollkommener Schöpfung. Wir brauchen nur in unsere Familien zu schauen. Wie geht's in den Betrieben zu, am Arbeitsplatz, in der Politik, auch in christlichen Gemeinden? Was herrscht an Betrug, an Heimtücke, an Verleumdungen, an Mobbing, an Mord und Totschlag, an Vergewaltigungen in dieser Welt? Gott schaute auf die Erde, die er gemacht hat, und er konnte feststellen, es war alles sehr gut. Und wenn er heute auf diese Erde schaut, was sieht er dann? Liebe Geschwister, da sollte er nicht zornig werden, wenn er sieht, was die Sünde und Sünder aus seiner guten Schöpfung gemacht haben. Doch Gott hat allen Grund dazu und er ist der Einzige, der ein Recht hat, wirklich zornig zu sein. Denn er hat ja die Welt und den Menschen ganz anders geschaffen. Wir aber sind ja für unser Teil alle Teil der Sünde und dieses Zustands. Wir alle sind mit unserer Sünde mitschuldig daran, dass die Welt so ist, wie sie ist. Auch wenn wir keine Räuber und Mörder sind, dann leben wir doch jeden Tag nicht in der Liebe, in der wir leben sollten. Und wir bleiben jeden Tag dieser Welt, unseren Mitmenschen, unseren Ehegatten, unseren Kindern, etwas von dem Guten und der Liebe schuldig. Wir halten also fest, Gott hat volles Recht zum Zorn. Wer Gott dieses Recht absprechen will, kann nur eine völlig verschrobene Sicht der Dinge haben. Wenn man nun aber Gottes Recht auf seinen Zorn abgesprochen hat, dann bleibt vom Werk Jesu auch nicht mehr viel übrig. Man sieht sofort, der rheinische Präses fährt weiter. Allerdings brauchten die Menschen die Botschaft vom Kreuz, jetzt versucht man noch was zu retten. Obwohl nun eigentlich nichts mehr zu retten ist. Als Zeichen für Gottes Liebe und Solidarität, als Symbol des Mitgehens Gottes durch den Tod hindurch. Der Tod Jesu, das furchtbare Leiden und Sterben des menschgewordenen Gottes am Kreuz von Golgatha, ist dann nur noch ein Zeichen, ein Symbol für Gottes Solidarität. Liebe Geschwister, ich bitte euch dringlich, lasst euch niemals, um Himmels Willen, die Ohren betören von solchem Geschwätz. Solidarität. Wenn Gott mit uns nur hätte solidarisch werden wollen, dann hätte der Stall von Bethlehem völlig genügt. Da kommt Gott in die Not des Menschen, wird solidarisch mit den Armen im Stall von Bethlehem, wird solidarisch mit den Entrechteten und Unterdrückten als Bürger eines Volks, das von den Römern geknechtet wird. Dass er dann noch 30 Jahre an den irdischen Nöten Anteil nimmt, hätte über die Maßen gereicht. Dann hätte er sich verabschieden können und sagen, Jungs, das war's, ihr habt meine Solidarität erlebt. Aber das war's eben nicht. Damit ist das Evangelium in seiner Ganzheit aufgegeben. Ich muss sagen, immer wieder, so einen Mist können eigentlich nur Theologen verzapfen. Ich habe mich deshalb immer lieber als Pfarrer und als Pastor bezeichnet und nicht als Theologen, weil ich mit diesem Berufsstand, dem ich eigentlich dank meiner Ausbildung auch angehöre, nur begrenzt identifizieren kann. Um so einen Blödsinn überhaupt denken zu können, muss man sich viele Jahre in der verqueren Gedankengewelt eines Berufstheologen bewegt haben. Für jeden klar denkenden Menschen ist offenkundig, entweder ist Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben oder die ganze christliche Botschaft taugt nur für den Müll. Ein Dazwischen gibt es nicht. Am Kreuz geht es doch nicht nur um ein Zeichen. Am Kreuz geht es um die wirkliche und die wahrhaftige Überwindung meines Todes. Am Kreuz geht es doch nicht nur um ein Mitgehen Gottes durch den Tod hindurch, gerade so, als hätten wir dann zur Not auch ohne Gott durch den Tod hindurchgehen können. Damit wird das Leiden Jesu letztlich überflüssig gemacht. Das ist zwar nett, wenn Gott auch mitgeht, aber letztlich nicht wirklich nötig. Nein, ohne den Tod Jesu gibt es überhaupt gar kein durch den Tod hindurch, sondern nur ein in den Tod und ins ewige Verderben hinein. Wie unklar das geworden ist, und das ist noch viel dramatischer. Das zeigen nun sogar die Stimmen derer, die am Sühnopfer festhalten wollen. In der aktuellen Diskussion meldet sich dann ein badischer Oberkirchenrat zu Wort und stellt fest, die Kirche dürfe als Bewahrerin der christlichen Traditionen und Bilder diese Metaphorik nicht ausscheiden. Und er fährt fort, wenn man der Opfermetaphorik den Abschied gebe, werde etwa die starke Berührtheit Gottes von menschlichem Bösen und menschlicher Schuld undeutlich. Da will er also noch am Sühnopfer Jesu festhalten. Aber was er von sich gibt, ist genauso höherer Blödsinn wie das andere auch. Am Kreuz geht doch nicht um Gottes Berührtheit. Liebe Geschwister, was hilft uns Gottes Berührtheit? Übertragen wir es auf unsere menschlichen Verhältnisse. Wir wissen doch, wie das mit Schuld ist. Oder mit einer Not oder einer Krankheit. Gewiss ist es schön und tröstlich, wenn andere davon mitberührt sind in der Gemeinde. Wenn wir in der Gemeinde Anteil nehmen am Leid der anderen, wenn wir miteinander uns freuen und lachen und wenn wir miteinander weinen, wenn es Anlass dazu gibt. Und natürlich tut's gut, wenn man sich nach dem Gottesdienst oder bei anderen Anlässen austauschen kann und man spürt, man trägt nicht allein und der andere betet mit. Das tut gut, das kann stärken und neuen Mut geben. Aber ohne das jetzt alles kleinreden zu wollen, wir wissen doch auch, durch dieses Mitfühlen und durch dieses Berührtsein des anderen ist doch die Not nicht wirklich gelöst und behoben. Wirklich und wahrhaftig geholfen ist man doch erst, wenn die Schuld bezahlt, wenn die Krankheit geheilt und wenn die Not wirklich behoben ist. Erst dann können wieder wirklich frei auf- und durchatmen. Jesus ist doch nicht gekommen, um von unserer Not berührt zu sein. Dann ging es im Himmel auch nicht eines Tages um mehr, dann wären wir auch noch krank, aber wir säßen nun von Angesicht zu Angesicht dem berührten Herrn gegenüber, der uns auf die Schulter klopft und sagt, ich bin ja bei dir in deiner Krankheit. Nein, im Himmel gibt's das alles nicht mehr. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu bezahlen, nicht um von unserer Not berührt zu sein, sondern um unsere Not zu wenden, um wirkliches und wahrhaftiges Heil für uns zu schaffen. Vieles, was heute gesagt wird, liebe Geschwister, hört sich ganz fromm an, so fein mitfühlend und sentimental und gefühlsvoll und fromm. Aber wenn man es genau bedenkt, ist es nur dümmliches Gelaber. Lasst uns genau hinhören, ob es stimmt, ob es zu dem passt, was die Bibel sagt. Gott richtet. Oh ja, aber Gott will uns nicht zugrunde richten. Gott will uns aufrichten und herrichten für die Ewigkeit. Gottes vernichtendes Gericht trifft Herodes Agrippa, weil er sich von Gottes Liebe nicht aufrichten und herrichten lassen will. Herodes war ein Mensch, wir sehen das, wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, der mit seinem ganzen Leben die Ehre Gottes mit Füßen getreten hat, der nur für die eigene Macht und die eigene Ehre gelebt hat. Er ließ gewaltige Bauwerke errichten, um sich einen Namen zu machen. Wir sehen die Nähe zum Turmbau zu Babel. Dafür gab Herodes so viel Geld aus, dass er trotz reichlichster Einkünfte sich hoch verschulden musste. Aber für seine Ehre war ihm nichts zu teuer. Dafür ließ er den Apostel Jakobus umbringen, um sich beim Volk der Juden als Beschützer des wahren Glaubens feiern zu lassen und beliebt zu machen. Und dafür ließ er auch Petrus gefangen nehmen. Die Sache des Herrn war ihm völlig egal, es ging ihm nur um seine eigenen Pluspunkte. Und das wird in letzter Konsequenz deutlich, als er die Verehrung als Gott widerspruchslos annimmt. Damit ist seine Sünde ausgereift zum Gericht und nun ereilt ihm Gottes Gericht unverzüglich. Wer aber entgeht dem Gericht Gottes? Wer sich selbst beugt, wer seine Schuld und sein Versagen erkennt und vor Gott und wo nötig auch vor Menschen eingesteht, wer sich selbst beugt, liebe Geschwister, der muss nicht vom Herrn gebeugt werden. Und wer für seine Schuld vor Gott und wo nötig auch vor Menschen um Vergebung bittet. Wer aber an den eigenen Wegen der Sünde festhält, der wird im Prinzip enden wie Herodes. Ob er nun leiblich von den Würmern von innen heraus zerfressen wird oder nicht, am Ende steht das vernichtende Gericht Gottes. Gott aber will, dass wir gerettet werden. Und deshalb schließt auch dieser Abschnitt nicht mit dem Gericht Gottes. Er schließt mit der Feststellung, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Nicht das Gericht ist das letzte Wort, sondern Gottes, dass Gottes Wort Heil und Leben schafft und sich von allen Widerständen nicht aufhalten lässt. Das Wort Gottes mehrte sich. Liebe Geschwister, das geschah damals in überwältigender Weise. Wir ahnen ein Stück weit von einem Bericht eines Statthalters in Kleinasien Anfang des 2. Jahrhunderts, der berichtete an Kaiser Trajan, nachdem er die Gemeinde verfolgt hatte und nun erste Erfolge zu melden hat, dass die verödeten Tempel sich wieder anfangen zu füllen. Eigentlich nur so ein kleiner Satz, aber der zeigt, wie gewaltig das Wort Gottes gewachsen sein muss, dass die heidnischen Tempel angefangen hatten zu veröden, dass die Menschen sich vom Unglauben und Heidentum abgewandt hatten in Heerscharen. So hatte das Wort Gottes Frucht getragen. Das ist der Wille Gottes, dass Menschen umkehren vom heidnischen Aberglauben hin zum lebendigen Gott. Dass sie umkehren von den eigenen Wegen der Sünde und dass sie im Vertrauen auf Jesus aus dem Gericht Gottes gerettet werden zum ewigen Leben. Dass doch auch jeder von uns zu diesen Geretteten gehören möge. Und dazu feiern wir dann ja auch gleich das Abendmahl, wo wir Brot und Wein, ein Kelch des neuen Bundes als Zeichen der Liebe und des tatsächlich vollbrachten Heils empfangen dürfen. Für uns persönlich. Amen.